Wir lesen weiter im 1. Thessalonicher Brief. Heute Abend 1. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 13. Ich finde es immer wieder so schön, dass Paulus ja an eine ganz konkrete Gemeinde damals in dieser Zeit schreibt, dass aber das, was er da schreibt, genau auch auf unsere Situation passt. Das macht das Wort Gottes aus, dass es auch in unsere Situation spricht und dass es auch uns zur Hilfe wird. 1. Thessalonicher 3, 1 bis 13. Paulus schreibt: Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Vor einigen Jahren war ich zusammen mit meiner Frau in Sri Lanka, um dort Freunde zu besuchen, die in der Mission tätig sind. Mit diesen Freunden wurden wir öfters eingeladen zu Einheimischen, um mit ihnen zusammen zu sein. Unter anderem waren wir zu Gast bei einer Pastorenfamilie. Und bis heute denke ich unwahrscheinlich gern an diese kurze Begegnung zurück. Wir hatten diese Leute noch nie vorher gesehen. Und doch war die Herzlichkeit und die Liebe, mit der uns diese Christen aus Sri Lanka aufgenommen haben, ganz, ganz überwältigend. Diese Familie hatte ein sehr, sehr geringes Einkommen und trotzdem haben sie uns unwahrscheinlich gastfreundlich aufgenommen und uns ein Essen vorgesetzt mit mehreren Gängen. Ähnliches hat meine jüngste Schwester jetzt gerade vor ein paar Wochen erlebt. Vor knapp 3 Wochen ist sie losgeflogen nach Brasilien, um dort ein Jahr lang unter Straßenkindern zu arbeiten. Sie hat eine Zwischenlandung gemacht in Portugal, um dort noch Leute zu treffen. Und obwohl sie im letzten Jahr diese portugiesischen Christen nur ein paar Tage gesehen hat, haben die ihr einen ganz großartigen Empfang bereitet. 8 Leute waren schon am Flugzeug, um sie dort abzuholen. Und sie hatte dann in diesen 2 Tagen in Portugal großartige Begegnungen, herzliche Einladungen und sehr, sehr schöne und segensreiche Gottesdienste. Dieser kurze Kontakt und dann dieser Empfang. Der Empfang in Brasilien dann war genauso herzlich. Ich denke, viele von Ihnen könnten ähnliche Begebenheiten erzählen. Was mir wichtig ist, ist diese Liebe und Herzlichkeit, die da unter den Christen da ist und die vielleicht bei diesen südländischen Christen oft noch sehr viel spontaner und herzlicher zum Ausdruck kommt als bei uns. Es ist immer wieder großartig, Christen zu treffen und dann gleich ein Herz und eine Seele zu sein, obwohl man sich vorher gar nicht kennt. Ein Herz und eine Seele und zwar deshalb, weil wir Kinder des gleichen Herrn sind, Brüder und Schwestern. Und solche Herzlichkeit muss da sein unter uns. Sie ist für uns als Christen, die in einer Welt leben, die dem christlichen Glauben mehrheitlich feindlich gegenübersteht, geradezu lebensnotwendig. Es wird immer mehr so sein, dass uns unsere nichtchristlichen Mitmenschen ablehnen und dass sie das auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Und da ist es wesentlich, dass wir in der Gemeinde eine Möglichkeit haben, geistlich aufzutanken und Liebe zu erfahren, um so neue Kraft zu schöpfen für ein glaubwürdiges christliches Leben in einer nichtchristlichen Umwelt. Als Christen sind wir einander Liebe, Ermutigung und Auferbauung einfach schuldig. Und wo diese Herzlichkeit und Liebe fehlen, da fehlt eine ganz entscheidende Frucht unseres Glaubens an Jesus Christus. In diesem Abschnitt des Thessalonicher Briefs, den ich gerade gelesen habe, sehen wir, was für eine ganz, ganz enge Liebesbeziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Thessalonich da war. Diese gegenseitige Bindung ist so eng, dass Paulus ständig umgetrieben wird von dem, was da in Thessalonich gerade los ist. Er hatte in Athen sicher genug zu tun und genug andere Sorgen, sodass es gar nicht verwunderlich gewesen wäre, wenn dann die anderen Gemeinden und Arbeitsgebiete etwas in den Hintergrund getreten wären. Aber nicht so bei Paulus. Ihm ist ganz gegenwärtig, was in Thessalonich los ist. Er liebt seine Brüder und Schwestern dort so sehr, dass er mit ihnen fühlt, im Negativen und im Positiven. Wahre Liebe, wie sie zwischen Paulus und seiner Gemeinde da ist und wie sie auch unter uns da sein soll, lässt die Angelegenheiten des anderen zur eigenen Sache werden. Und wahre Liebe, so wie wir sie hier sehen, lässt auch das Leiden der Geschwister zum eigenen Leiden werden. Paulus hat selber vorgelebt, was er in 1. Korinther 12, Vers 26 im Hinblick auf die Gemeinde ausspricht. Er schreibt dort, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Das macht den Leib Christi aus, damals und heute. Keiner von uns kann sich jemals damit zufrieden geben, dass es ihm selber gut geht und an der Not des anderen vorbeisehen oder vorbeigehen. Paulus kann gar nicht anders, er muss einfach etwas tun, um die Thessalonicher zu unterstützen in ihrer schwierigen Situation. Und er setzt deshalb ein ganz klares Zeichen und bringt ein persönliches Opfer zugunsten der Thessalonicher. Er lässt einen aus seinem Team, den Timotheus, nach Thessalonich ziehen, obwohl er diesen Timotheus als guten Mitarbeiter in Athen sicher gut hätte gebrauchen können. Solche persönlichen Opfer fallen nicht leicht, aber sie zahlen sich aus. Gott wird seinen Segen darauf legen. Ich denke hier immer wieder in diesem Zusammenhang an das Opfer, das Familien bringen, deren Angehörige als Missionare in alle Welt gehen. Wir haben jetzt ja erst wieder so eine Aussendung miterlebt. Das ist sicher in keinem Fall einfach. Schön und nachahmenswert ist es allerdings, wenn die Freude über den Dienst für Jesus Christus bei allen Beteiligten den Trennungsschmerz überwiegt. Entscheidend ist doch, dass die Botschaft in aller Welt bekannt wird, die Botschaft von Jesus Christus. Und dafür lohnt sich jedes Opfer, jeder Einsatz. Unsere Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, werden einen solchen Einsatz sicher nicht verstehen und sie werden das als überzogen und vielleicht sogar als fanatisch bezeichnen. Entscheidend für uns ist jedoch nicht die Meinung der Mitmenschen, sondern das, was unser Herr für uns will. Entscheidend ist unser Gehorsam gegenüber Jesus, auch im Blick auf den Platz, den er für uns oder für unsere Angehörigen bereit hat. Paulus sendet den Timotheus nach Thessalonich. Und es ist sehr schön, wie Paulus den Timotheus bezeichnet. Er sagt, Timotheus, unser Bruder. Da zählen keine Titel oder keine besonderen Leistungen, auch nicht, dass der Paulus vielleicht schon sehr viel mehr getan hat oder länger dabei ist. Entscheidend ist, dass die beiden das gleiche Ziel haben. Das gleiche Ziel ihrer Arbeit, nämlich Jesus zu verherrlichen und ihn bekannt zu machen, dort wo sie sind, in Athen und in Thessalonich. Entscheidend ist, dass beide am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Und das ist nur möglich, weil beide den gleichen Herrn haben. Und wenn Jesus bei uns das Sagen hat, dann sind menschliche Unterscheidungen und Stellungen völlig zweitrangig. Timotheus ist ein Mitarbeiter Gottes am Evangelium. Ich denke, wir sollten uns immer wieder einmal ganz neu bewusst machen, dass das der höchste Titel ist, den wir als Menschen überhaupt jemals bekommen können. Die höchste und schönste Berufung. Mitarbeiter Gottes. Wir stehen, und zwar wir alle, wir stehen, wenn wir uns in Dienst nehmen lassen, im Dienst des Herrn der Welt, und wir haben in diesem Dienstverhältnis die Möglichkeit, an der besten Sache mitzuarbeiten, die es auf dieser Welt gibt. Wir dürfen Menschen in die Gemeinschaft mit Gott einladen. Wie großartig das ist, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, das kommt in einem Lied von Anno Backhaus zum Ausdruck. Vielleicht kennen ihn manche. Früher der eine Teil von Anna und Andreas. In diesem Lied heißt es, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich bin ein Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt. Und das ist es, was in Wahrheit unseren Wert als Menschen ausmacht. Das ist es, wofür es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Es gibt ja sehr viele interessante und erstrebenswerte Tätigkeiten unter uns. Und es ist nur gut, wenn jeder von uns sich über seinen Beruf und über das, was er da tut, von Herzen freuen kann. Allerdings, wenn wir etwas tun wollen, was seinen Wert behält, was einmal nicht mehr wertlos wird, dann gelingt das nur, wenn wir uns von Gott als seine Mitarbeiter am Evangelium in Dienst nehmen lassen. Wenn wir uns von Jesus beauftragen lassen und dann das tun, was er will. Das hat dann Ewigkeitswert. Unser erstes Ziel ist nicht, diese vergängliche Welt zu verbessern, sondern mitzuhelfen, dass möglichst viele Menschen in der neuen Welt Gottes dabei sind. Unsere vorrangige Aufgabe ist es, an unserem jeweiligen Platz unseren Teil dazu beizutragen, damit Menschen mit Gott in Ordnung kommen und mitzuhelfen, dass sie danach auf diesem Weg des Glaubens bleiben. Und genau dazu sendet Paulus den Timotheus nach Thessalonik. Er soll die Thessalonicher in ihrem Glauben stärken und ermutigen. Worum geht es bei dieser Aufgabe? Im Griechischen steht dort das Wort Parakalein und das hat die Bedeutung trösten, Mut zu sprechen, dann aber auch ermahnen. Ein wesentlicher Punkt dessen, was der Timotheus tun soll, ist die Ermutigung. Ermutigung im Glauben. Und ich denke, wesentlich ist dabei, dass wir uns immer wieder gegenseitig an das erinnern, was wir durch unseren Glauben an Jesus haben. Wie reich wir durch diesen Glauben sind. Unser Lebenshaus steht auf einem festen Fundament und deshalb können uns selbst die Stürme des Lebens nicht umwerfen. Wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir die Wahrheit, auch wenn noch so viele unserer Zeitgenossen das bestreiten, wenn sie uns deshalb als arrogant bezeichnen oder uns von dieser Überzeugung abbringen wollen. Zu unserer Auferbauung und zu unserer gegenseitigen Ermutigung soll auch ganz entscheidend die Gewissheit über das Ziel unseres Lebens beitragen. Wir wissen, dass wir dann für immer in der Gemeinschaft mit Jesus sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir auf dem richtigen Weg, auf dem einzig richtigen Weg, den es für einen Menschen überhaupt gibt. Timotheus soll die Thessalonicher ermutigen, aber er soll sie auch ermahnen. Er soll die Dinge ganz offen beim Namen nennen, die in dieser Gemeinde am Willen Gottes vorbeilaufen. Und das ist sicher keine leichte Aufgabe, denn wer lässt sich schon gern kritisieren oder korrigieren? Und trotzdem muss liebevolle Korrektur damals und heute ihren Platz finden. Es ist ja schon erstaunlich, welche Glaubens- und Verhaltensweisen unter uns Menschen als richtig gelten und dann sogar in Gemeinden, die sich christlich nennen, toleriert werden. Das Argument solcher oft falschen Verhaltensweisen lautet dann meist, jeder sieht den Glauben eben anders und jeder soll dem anderen Freiheit lassen, seinen Glauben so zu leben, wie er das für richtig hält. Was Glaube ist und welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, das ist allerdings alles andere als beliebig. Wir haben einen klaren, von Menschen unabhängigen Maßstab, an dem wir uns zu orientieren haben. Das Wort Gottes, die Bibel. Es ist nicht ehrlich, wenn ich mich als Christ bezeichne und dann das Wort Gottes nicht ernst nehmen will. Brüderliche Ermahnung, so wie wir sie hier bei Paulus und Timotheus sehen, muss das Ziel haben, unser Denken, Reden und Handeln mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was Jesus von uns will. Und diese Aufgabe hat sich bis heute nicht verändert. Jeder von uns braucht solche Ermutigung, solche Stärkung und Ermahnung im Glauben. Und wir sind deshalb als Brüder und Schwestern, als Mitglieder dieser Gemeinde herausgefordert, uns zu fragen, was können wir tun, um einander im Glauben weiterzuhelfen? Wo habe ich Ermutigung von anderen für meinen Glauben erlebt? Und wo kann ich andere im Glauben weiterhelfen? Wo kann ich andere ermutigen? Die Glaubensgeschwister zu ermutigen, das ist keinesfalls nur die Aufgabe der hauptamtlichen Mitarbeiter. Jeder von uns, der Jesus seinen Herrn nennt, hat hier seine wichtige Aufgabe. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das kann natürlich ganz verschieden aussehen. Wichtig ist, dass wir alle die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns zeigt und die vielleicht Möglichkeiten sind, die so kein anderer Mensch hat. Wir kommen mit Menschen zusammen, die vielleicht so mit keinem anderen Menschen zusammen sind. Stärkung, Ermutigung und Ermahnung im Glauben geschehen nicht, weil irgendwelche Superfrommen gerade nichts Besseres zu tun haben. Stärkung im Glauben ist vielmehr nötig, weil wir als Menschen in dieser Welt leben und in der Gefahr stehen, im Glauben Schiffbruch zu erleiden. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus von der traurigen Erfahrung, dass es Menschen gibt, die im Glauben gestanden sind, die treu dabei waren und die dann abgefallen sind. Er schreibt dort: Demas hat mich verlassen und er hat diese Welt liebgewonnen. Und das gibt es bis heute. Menschen, die bis vor einigen Jahren oder noch kürzer bei uns dabei waren, in unseren Gruppen dabei waren und die heute weit weg sind vom Glauben, weit weg von Jesus und seinem Wort. Und Paulus will solchen Abfall einzelner Christen und Paulus will den Abfall der ganzen Gemeinde verhindern. Und der Grund für die Sorgen des Paulus und die Thessalonicher sind die Bedrängnisse, denen die junge Gemeinde ausgesetzt ist. Da war zum einen der Spott der Mitmenschen über den Glauben der Christen. Wie könnt ihr denn an einen gekreuzigten Zimmermann aus Nazareth glauben? Wie könnt ihr denn euer ganzes Vertrauen auf einen Gott setzen, den ihr gar nicht kennt oder den ihr gar nicht gesehen habt? Seid ihr denn noch ganz bei Trost, einer Religion anzuhängen, die dem Menschen selber so wenig zutraut und die einen göttlichen Erlöser braucht? Da gibt es doch bessere Dinge, wo wir Menschen sehr viel besser zum Zug kommen und uns selbst erlösen können. Sehr schwer unter Druck gesetzt wurden die Christen damals auch von Seiten der Staatsmacht. Die Verehrung des Kaisers und der Staatsgötter wurde allgemein gefordert und bei Missachtung dieser Forderung zum Teil sehr, sehr hart bestraft. Und selbst innerkirchlich hatten diese Leute mit geistlichen Angriffen zu kämpfen. Da traten Irrlehrer auf, die ein Evangelium verkündigten, das von der Verkündigung des Paulus ganz entscheidend abgewichen ist. Und diese Leute versuchten, Paulus zu verleumden und so die Christen von ihm und seiner Botschaft abzubringen. Die Einzelheiten solcher Bedrängnisse haben sich bei uns heute geändert. Nicht geändert hat sich aber die Tendenz, das Christentum und seine Anhänger lächerlich zu machen, gegen andere Religionen und Ideologien auszuspielen oder unter dem Deckmäntelchen eines sogenannten interreligiösen Dialogs mit anderen Religionen zu vermischen. Das alles ist traurig und in sehr vielen Fällen menschlich ganz, ganz schwer zu ertragen. Aber es ist nichts Überraschendes. Paulus betont, Leiden gehört zum Christsein dazu. Und im Philipperbrief bezeichnet er das Leiden sogar als eine besondere Gnade. Ich denke, das ist menschlich auch wieder recht schwer zu verstehen. Aber er bezeichnet es als besondere Gnade. Euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet. Leiden als ganz besondere Auszeichnung. Und Petrus ermahnt uns in einem seiner Briefe: Ihr Lieben, lasst euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet. Meint nicht, es widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wir sollten uns immer mehr angewöhnen, langfristig zu denken. Entscheidend ist nicht, wer jetzt leidet oder wer jetzt nicht leidet. Entscheidend ist, wer am Ende auf der Seite des Siegers dasteht. Und es ist ein Geschenk, ein besonderes Geschenk Gottes, dass er uns die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt schon jetzt immer einmal wieder zeigt. Die Machtverhältnisse, die am Ende gelten werden. Ich denke da zum Beispiel an dieses Beispiel des früheren Präsidenten Chruschtschow, der sich damit gebrüstet hat, er würde eines Tages den letzten Christen im Fernsehen vorführen. Wie sieht es heute aus? Chruschtschow ist längst tot und von den meisten vergessen. Und die Christen sind zahlreich und haben jetzt sogar die Möglichkeit, auch in Russland im Fernsehen auf Jesus hinzuweisen. Paulus rechnet für sich selber und für seine Gemeinden ernsthaft mit dem verderblichen Wirken des Versuchers und damit, dass die geleistete missionarische Arbeit dadurch vergeblich werden könnte. Es geht um eine harte Auseinandersetzung zwischen Leben und Tod, zwischen Gott und Satan. Es geht in dieser Welt um die Frage unserer Zukunft, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Das Christsein bedeutet Kampf. Das ist keine fanatische Aussage von Menschen, die sich unbedingt selber Probleme schaffen wollen. Das sagt vielmehr Gott selber in seinem Wort. Und ich denke, die Wahrheit dieses Wortes, auch in Bezug auf die harte geistliche Auseinandersetzung in dieser Welt, wird der am eigenen Leib sehr deutlich erfahren, der Gottes Wort ernst nimmt und dann den Widerstand seiner Umgebung gegen dieses Wort deutlich erfahren muss. Allerdings, wenn wir solchen Widerstand erfahren, wie damals die Christen in Thessalonich, dann dürfen wir uns dadurch ermutigen lassen, dass der Ausgang dieses Kampfes bereits klar ist. Wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann stehen wir bereits heute auf der Seite des Siegers und nichts und niemand wird uns da wieder wegholen können, auch wenn im Einzelnen die Auseinandersetzungen hart sein können und wenn sie uns wehtun. Paulus sagt, wir haben es euch doch bereits angekündigt, dass solche Anfeindungen von Nichtchristen kommen werden. Und das ist jetzt eingetroffen. Und solche Anfeindungen werden auch bei uns eintreffen, in Zukunft sicher noch in weit größerem Maße als gegenwärtig. Und da sind wir jetzt nach unserer Reaktion gefragt. Sind für uns solche Anfeindungen nicht auch meistens sehr, sehr absonderlich? Fragen wir uns nicht auch meistens, was soll denn das jetzt? Und wie gehen wir mit solchen Anfeindungen um? Und ich denke, hier wird wieder die gegenseitige Ermutigung so unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns gegenseitig als Gemeindeglieder, als Nachfolger Jesu Christi ermutigen. Wenn der eine in einer schweren Situation steht, ist der andere vielleicht gerade nicht in einer schweren Situation. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig weiterzuhelfen. Wenn ich selber in einer schwierigen Situation drinstehe, dann wird es mir gut tun, wenn die Glaubensgeschwister das nicht so einfach übergehen und umgekehrt. Nach den schweren Sorgen, die Paulus jetzt so schildert in den Versen 1 bis 5, klingt Vers 6 unseres Textes wie ein großes Aufatmen. Paulus ist überglücklich über das, was er da aus Thessalonich hört. Um den Glauben der Thessalonicher steht es gut. Das ist das, was er da hört. Diese Leute haben an Jesus festgehalten und sie haben deshalb einen klaren Lebenskurs gehalten. Die Situation in dieser Gemeinde zeigt deutlich, und ich denke deutlich bis heute, ein lebendiger Glaube, der ständig in der Verbindung mit Jesus steht, der kann dann auch Versuchungen und Anfeindungen durchstehen. Wenn unser Fundament stimmt, dann können wir auch Belastungen ertragen. Und wenn wir das für uns ernst nehmen, dann kann uns ebenfalls nichts daran hindern, ganz konsequent in der Spur Jesu Christi zu bleiben. Die Treue der Thessalonicher zeigt sich ganz, ganz deutlich. Bei ihnen ist Glaube da, so sagt Paulus. Glaube, nicht so irgendetwas Diffuses, wie die Leute oft sagen, ich glaube auch etwas an irgendetwas, sondern Glaube, so wie es die Bibel meint, Glaube an Jesus Christus und Glaube, der von Gott geschaffen wurde und der auch von Gott erhalten wird. Nicht ein Glaube, den wir Menschen selber schaffen können. Und genau dieser Glaube ist bei den Thessalonichern da. Sie wissen, wer ihr Herr ist und sie wissen, was dieser Herr Jesus Christus von ihnen will. Und sie nehmen diesen Willen ganz ernst und setzen ihn in ihrem nicht leichten Alltag um. Dass die Gemeinde treu festhält am Glauben an Jesus, ist ein deutlicher Hinweis auf Gottes Treue. Er, der Herr dieser Gemeinde und auch unser Herr, er bleibt seiner Gemeinde treu durch alle Höhen und Tiefen und er befähigt sie auch, ihm treu zu bleiben und am Glauben festzuhalten, trotz aller Nachteile und Anfeindungen. Dieser Glaube wirkt sich aus. Er bleibt nicht nur Theorie und deshalb ist der nächste Punkt, den Paulus da aufzählt. Bei den Thessalonichern ist Liebe da. Paulus betont das jetzt schon wieder, obwohl er das in den Versen vorher auch wieder gebracht hat. Ihm ist das so wichtig, die Liebe innerhalb der Gemeinde. Und er betont das so oft, weil er genau weiß, dass die Liebe unter uns alles andere als selbstverständlich ist und dass wir immer wieder die Ermahnung brauchen, einander zu lieben. Jesus bezeichnet die Liebe unter den Christen ja sogar als das Erkennungszeichen der Christen in dieser Welt. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Thessalonicher waren deutlich als Christen erkennbar. Es muss auch unser Ziel sein, dass über uns gesagt werden kann, bei euch ist Liebe da, ihr seid als Christen deutlich erkennbar. Die Liebe Jesu ist Merkmal eures Denkens, Redens und Handelns. Ich denke, das ist ein lohnenswertes Ziel. Und dabei sollten wir beachten, die Thessalonicher mussten die Liebe nicht selber produzieren. Und wir müssen sie auch nicht selber produzieren. Wir haben lediglich die Liebe weiterzugeben, von der wir tagtäglich leben. Die Liebe, die Jesus uns tagtäglich zuspricht. Wie tief und wie echt die Liebe der Thessalonicher ist, zeigt sich an ihrer brüderlichen Verbindung zu Paulus und seinen Mitarbeitern. Obwohl die Schwierigkeiten der Thessalonicher von der Botschaft herkommen, die Paulus und seine Leute verkündigt haben, hält die Gemeinde treu zu ihren Lehrern. Sie wussten, Paulus hat uns die Wahrheit verkündigt. Er hat uns das eine Evangelium verkündigt, das Gottes Willen entspricht und neben dem es kein anderes Evangelium mehr gibt. Und das wollten sie unter allen Umständen festhalten. Und diese Wanderprediger, die damals herumgezogen sind durch noch mehr Gemeinden als Thessalonich, die hatten keine Chance, obwohl sie kamen und sagten, der Paulus verkündigt etwas Falsches, ihr müsst zurück zum Gesetz. Der Paulus verkündigt ein falsches Evangelium. Die Gemeinde hat klar dagegen gehalten, sie sind dem, was Paulus verkündigt hat, treu geblieben. Diese Irrlehrer hatten keinen Erfolg bei dem Versuch, sich zwischen die Gemeindeglieder und ihre Lehrer zu stellen. Das macht auch echte Liebe aus. Die Thessalonicher zeigen, dass sie mündige Christen sind. Mündige Christen. Ihr Glaube ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Lehrern. Sie sind gut verbunden mit Paulus, aber ihr Glaube steht auf eigenen Füßen. Sie sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen menschlichen Meinungen, sondern sie sind abhängig von ihrer persönlichen Verbindung zu Jesus. Sie sind selber fähig, aufgrund ihres eigenen Glaubens Aussagen und Meinungen zu beurteilen und sie am Wort Gottes zu messen. Hätten die Thessalonicher nur auf Paulus vertraut, dann wäre ihr Glaube sehr, sehr schnell hinfällig geworden, wenn die Person des Paulus in Zweifel gezogen worden wäre. Und diesen Punkt möchte ich immer wieder ganz besonders betonen. Es kommt darauf an, dass jeder von uns selber weiß, was er glaubt und was er nicht glaubt und warum er das glaubt. Glaube ist letztlich eine Sache zwischen jedem von uns und zwischen Gott. Unser Glaube muss unabhängig von anderen Menschen feststehen. Wir alle brauchen einen Glauben aus erster Hand und nicht einen Glauben aus zweiter Hand. Nichts gegen christliche Lehre, ich durfte ja sonst hier nicht stehen. Aber unser Ziel muss sein, zu einem selber verantworteten und überzeugten Glauben zu kommen, der sich nicht umwerfen lässt, wenn Menschen etwas sagen, was diesem Glauben widerspricht. Und solche Menschen, die uns widersprechen, werden auftreten. Jesus weist sehr deutlich auf die Tatsache hin, dass am Ende der Zeit Irrlehrer auftreten werden und dass sie viele verführen werden. Und das wird so kommen. Allerdings, diese Leute werden nur solche Menschen verführen können, die nicht in der Verbindung zu Jesus leben und die deshalb nicht wissen, was die Wahrheit ist. Paulus freut sich unwahrscheinlich über diese ermutigenden Nachrichten aus Thessalonich, aber er will die Gemeinde auch selber wieder einmal sehen. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit diesen Christen dort. Und er weiß, und er hat es oft erlebt, wie gut ihm diese Gemeinschaft tut. Es ist interessant, wie er das zum Ausdruck bringt. Er sagt, das Wohlergehen dieser Thessalonicher trägt zu seinem eigenen Wohlergehen bei, trägt zur Aufhebung seiner eigenen Not bei, die er gerade in Korinth und in Athen durchmachen muss. Auch Paulus braucht Zuspruch. Solcher Zuspruch ist niemals eine Einbahnstraße. Jeder von uns hat Anspruch auf Zuspruch von den Geschwistern und jeder von uns hat den Auftrag, den anderen Zuspruch weiterzugeben. Wie sehr Paulus ermutigt ist, das zeigt besonders auch der Vers 8. Paulus sagt, weil ihr feststeht im Glauben, leben wir. Eine sehr viel stärkere Verbindung, eine sehr viel stärkere innere Verbindung zwischen Menschen kann man sich eigentlich gar nicht mehr denken. Das Leben der Thessalonicher ist das Leben des Paulus und ein Sterben der Thessalonicher, ein Absterben ihres Glaubens, wäre ein Sterben für Paulus. An Paulus zeigt sich, echte Liebe muss sich nicht krampfhaft darum bemühen, das Leben des anderen als Stück des eigenen Lebens zu empfinden. Sie tut es ungewollt, unmittelbar und mit ganzer Überzeugung. Solche echte Liebe kann gar nicht anders, als mit dem anderen mitzuleiden und sich dann auch mit zu freuen, wenn solche positiven Nachrichten kommen. Die großartigsten Formen christlicher Liebe und Freude kommen in den Versen 9 folgende zum Ausdruck. Paulus schreibt dort, wir können Gott nicht genug danken für die Freude über euch Thessalonicher. Das ist Ausdruck echter Liebe. Solch eine tiefe Freude am anderen, die dann auch nicht genug danken kann, wenn sie nach Wochen der Sorge erfährt, dem anderen geht es gut, er steht im Glauben fest. Paulus und seine Begleiter haben hier praktisch ausgelebt, was sie dann in 1. Korinther 13 im Hohen Lied der Liebe schreiben. Der sonst unter uns so verbreitete Egoismus ist genau auf den Kopf gestellt. Nicht zuerst Freude, weil es mir gut geht, sondern Freude darüber, dass es dem anderen gut geht. Freude darüber, dass es dem anderen gut geht. Aber selbst das ist Paulus noch nicht genug. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass es den Thessalonichern im Augenblick gut geht. Er sehnt sich vielmehr danach, sie zu sehen, um sie dann im Glauben weiterzubringen. Unser Glaube ist nie etwas Fertiges, was wir dann abhaken könnten. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns im Glauben weiterbringt, dass er uns Fortschritte machen lässt und dass wir so immer mehr zu Menschen werden, an denen ganz, ganz deutlich wird, wer ihr Herr ist. Unser Glaube muss sich bewähren, auch wenn das manchmal nicht leicht ist. Und er kann dadurch und oft nur dadurch wachsen. Und Anleitung, wie diese Anleitung des Paulus für die Thessalonicher, Anleitung auf dem Weg zu solchem Wachstum ist hilfreich und es spornt an. Es ist großartig zu hören, davon zu hören, was andere Christen erlebt haben und dann die gleichen positiven Erfahrungen mit Jesus zu machen. Der höchste Erweis der Liebe für einen anderen, und das kommt im Vers 11 zum Ausdruck, ist für ihn und seine Bedürfnisse vor Gott einzutreten, für ihn zu beten. Und so betet Paulus für die Gemeinde in Thessalonich. Er bittet aber interessanterweise nicht um Befreiung aus den äußeren Bedrängnissen, was viele von uns, was wir vermutlich zuerst getan hätten. Paulus bittet vielmehr um geistliche Gesundheit für die Gemeinde. Und er bittet für das, was zu dieser geistlichen Gesundheit beiträgt, etwa für seinen Besuch in dieser Gemeinde. Paulus schreibt: Gott richte unseren Weg zu euch. Das ist ein Gebet und Paulus weiß, dass er selber viel planen kann. Klappen werden alle diese Pläne nur, wenn Gott sein Ja dazu gibt, wenn Gott diesen Weg zu den Thessalonichern hinrichtet. Ich habe mir gelegentlich über meinen Terminkalender geschrieben, Jakobus 4, Vers 15. Dort steht, ihr sollt sagen, so der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Unter diesem Vorzeichen sollten unsere Termine und Planungen stehen. Paulus betet weiter um gute, tragfähige christliche Gemeinschaft. Und die wird wieder nur durch Gott ermöglicht und deshalb sollten wir sie von Gott erbitten. Eine Gemeinschaft, in der Liebe weitergegeben wird, und zwar Liebe gegenüber allen Menschen, auch gegenüber denen, die uns nicht lieben. In dem Sinne, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen. Das sind, wie oben schon erwähnt, nach Jesu Worten Kennzeichen der Nachfolger Jesu Christi. In unserem letzten Vers weist Paulus auf den Maßstab hin, der über Sinn und Sinnlosigkeit unseres Lebens entscheidet. Wir sollen stark und unsträflich vor Jesus dastehen. Das Ziel dieser ganzen Anweisungen, auch dieses ganzen Briefes des Paulus und das Ziel unseres Lebens ist die Wiederkunft Jesu Christi. Auf dieses größte Ziel soll alles ausgerichtet werden. Darauf zielt alle Verkündigung hin, damals bei Paulus und heute bei uns. Oder sie sollte es zumindest. Es geht nicht in erster Linie um Befreiung von Leiden und um unser äußeres Wohlergehen, sondern um das geistliche Wachstum unseres Glaubens an Jesus Christus. Um das Wachstum unseres Glaubens an Jesus, der allein uns am Tag der Wiederkunft Jesu untadelig vor diesem Herrn dastehen lässt. Amen.